Guten Morgen. Der Herr ist auferstanden. KI, hast du das übersetzt? Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ja? Und ich lade dich heute Morgen ein. Ich werde sagen, der Herr ist auferstanden. Und wenn du noch eine andere Sprache sprichst, etwa als Muttersprache oder Zweitsprache, sagst du ganz laut, er ist wahrhaftig auferstanden. Okay? KI, seid ihr dabei? Okay. Er ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Amen. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Okay? Das ist immer ein Vorrecht für mich, das Wort Gottes zu predigen und an Ostern. Es ist ein ganz besonderes Vorrecht und ich freue mich. Wir fangen an mit dem Ostertext aus Lukas 24. Sind übrigens sehr gut in der Zeit, wenn ich das richtig sehe. Also, wenn ihr uns heute Morgen besucht als Gäste, seid ganz, ganz herzlich willkommen. Und fürchtet euch nicht, okay? Wir freuen uns, dass ihr da seid und wir wünschen euch, dass ihr zusammen mit uns eine gesegnete Zeit habt. Lukas 24, die Verse 1 bis 12. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hellleuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur den Leinenbinden daliegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Die Frauen berichten den Jüngern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, und die Jünger glauben es nicht. Ja, die Frauen, sie erinnerten sich an Worte, die Jesus vorher gesagt hatte. Er sagt, ich werde sterben und auferstehen von den Toten. Und die damaligen Menschen, sie hatten im Gegensatz zu uns überhaupt keine Ahnung, worum es überhaupt geht, weil das Konzept einer Totenauferstehung nicht existierte. Ja, das gab es nicht. Und deshalb haben sie es auch nicht verstanden. Ja, es gab keine individuelle Totenauferstehung. Die Juden glauben an eine kollektive Totenauferstehung, aber nicht an eine einzelne Totenauferstehung. Das gab es nicht. Und deshalb haben die Menschen damals die Ansage Jesu nicht verstanden. Hey, ich werde gekreuzigt werden und dann von den Toten auferstehen. What? Ja, wir wissen heute, was damit gemeint ist, aber die damaligen Menschen, sie wurden einfach vor den Kopf gestoßen, weil sie sich darunter gar nichts vorstellen konnten. Ja, meine Kinder benutzen manchmal irgendwelche Worte auf Neudeutsch zu Hause, worunter ich mir nichts vorstellen kann. Ja, und hey Papa, kennst du das nicht, ey? Ja, aber so war es mit Jesus. Jesus sagte, ich werde von den Toten auferstehen und es war etwas komplett Neues. Das ist die Grundlage, warum wir hier sind. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist für unsere Sünden gestorben und auferstanden. Ich ergänze den Text um 1. Korinther 15, den Versen 3 und 4. Dort redet unser Bruder Paulus. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Ja? Es ist nicht irgendetwas, es sind entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Wofür ist Jesus gestorben? Nochmal? Genau. Wofür ist Jesus gestorben? Für unsere Sünden. Ja, das ist Love Speech, okay? Das ist eine Liebesansage. Er ist für unsere Sünden gestorben. Jesus Christus ist nicht für deine Probleme gestorben. Ja? Wir haben Geschwister unter uns, deren Lebensprobleme haben gerade erst angefangen, in dem Moment, in dem sie Jesus gefunden haben als ihren Herrn und Erlöser. Da haben die Probleme erstmal richtig angefangen. Jesus, ja, er will unsere Probleme lösen, aber er ist nicht für deine Probleme gestorben, denn deine Probleme wirst du dein ganzes Leben lang haben, vermute ich, oder auf jeden Fall Herausforderungen. Und die Frage ist, wirst du diesem Jesus, der deine Probleme nicht löst, weiter folgen oder nicht? Weil es geht nicht um deine Probleme, es geht um deine Sünde in deinem Leben. Es geht um Zielverfehlung. Es geht darum, dass wir vor Gott schuldig geworden sind. Es geht darum, dass wir die Gemeinschaft mit dem Vater verloren haben. Es geht nicht um deine Probleme. Deine Probleme können anfangen in dem Moment, in dem du Christ bist. In dem Moment, in dem du falsche Abrechnungen nicht mehr unterschreiben möchtest. In dem Moment, in dem deine Familie nicht mehr mit dir redet. In dem Moment, in dem du sozial ausgegrenzt wirst. In dem Moment, in dem du an Dingen dieser Welt nicht mehr teilnimmst, weil du merkst in deinem Herzen, dass es Jesus nicht verherrlicht. Okay? Jesus starb für deine Sünden und für meine natürlich auch. Dafür danke ich ihm. Worüber wir reden, sind entscheidende Punkte deines Glaubens. In einem anderen Wort sagt Paulus, wenn wir als Kinder Gottes nicht an die Auferstehung glauben und an ein Leben nach dem Tod, dann sind wir die elendesten Menschen hier auf Erden. Ja, wenn du also Christ bist und nicht daran glaubst, dass das Leben nach dem Tod weitergeht in der Gegenwart des Vaters, dann sagt Paulus, Goldmedaille, der elendeste Mensch bist du. Wir glauben an die Auferstehung von den Toten als ein Prinzip, als ein ganz klares Prinzip unseres christlichen Glaubens. Epheser 1, die Verse 18 bis 22. Wir reden In diesen Wochen viel über den Heiligen Geist, was der Heilige Geist an uns tut. Wir werden über seine Gaben hören. Über das Sprachengebet haben wir uns ausführlich ausgetauscht. Epheser 1, Vers 18. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Hey, Gott ist an dir am Werk, wenn du ein Gläubiger bist. Gott arbeitet an dir. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, halte dich fest, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Als Prediger auf Ostern und auf Weihnachten hast du nicht so viel Auswahl. Ne? Kannst nicht irgendeinen Text heranziehen. Ja? Deshalb möchte ich heute Morgen einen bestimmten Aspekt beleuchten, den ich für absolut fundamental in der ganzen Frage der Auferstehung halte. Und das ist die Frage von Herrschaft, von Macht, die Jesus gegeben wurde. Wir haben gerade gelesen, Jesus ist nicht einfach nur auferstanden von den Toten, sondern Jesus wurde zum Herrscher des Universums. Ja, die Älteren unter uns, die kennen noch He-Man, ja? Aber He-Man ist nicht der Master des Universums. Ja? Der Meister des Universums ist Jesus Christus. Und ich habe euch Weihnachten das Universum mal mitgebracht. Vielleicht erinnert ihr euch an das Bild. Hey, das Universum, es ist einfach unvorstellbar. Ja? Und wir als Erde sind in dem Universum total unwichtig. Der einzige Unterschied ist, dass hier Menschen leben. Aber wenn die Erde eines Tages nicht mehr existiert, interessiert das das Universum nicht. Ja? Und über dieses Universum herrscht unser Herr Jesus, denn er ist von den Toten auferstanden und hat sich neben den Vater gesetzt. Jesus herrscht. Er hat nicht nur dich erlöst, wenn du das möchtest, sondern er regiert und herrscht in alle Ewigkeit. Jesus herrscht. Ja, und ich rufe das als ein geistliches Bekenntnis über uns aus. Jesus herrscht. Er ist auferstanden und er herrscht. Kein Mensch herrscht. Ja, Menschen entscheiden Dinge und tun Dinge und haben Einfluss. Aber das letzte Wort, der Herrscher aller Herren, ist unser Herr Jesus. In deinem Leben, in meinem Leben, in meiner Familie, auch in deiner Familie. Jesus herrscht. Er starb für deine Sünden, er überwand den Tod und er wurde eingesetzt als Name über allen Namen, als Herrscher des ganzen Universums. Ich möchte heute Morgen mit euch ein Beispiel dieser Autorität Gottes anschauen. Denn wir bleiben in unserem Leben ja nicht bei Ostern stehen, sondern es geht weiter. Morgen ist schon nicht mehr Ostersonntag, Klammer auf, sehr schlau, Thomas, Klammer zu. Aber es geht weiter. Und es geht auch für dich in deinem geistlichen Leben weiter. Und wir möchten uns ein Beispiel anschauen von einem Volk, wo es nach dem Passafest weiterging. Das Passafest aus dem Alten Testament ist das prophetische Zeichen für den Tod Jesu, das Fließen des Blutes und die Errettung, die uns durch das Blut Jesu zuteil wurde. Wir möchten, auch wenn wir nicht immer alle Stellen aus dem Alten Testament verstehen, möchten wir gerne ablesen, wie uns der Charakter Gottes entgegengebracht wird. Das Volk Israel hatte gerade ihr erstes Passafest gefeiert. Das Lamm wurde geschlachtet, das Opferlamm, das Blut wurde an den Türpfosten der Eingangstore gestrichen. Der Engel des Todes tötete alle Erstgeburt in Ägypten, aber an den Häusern, wo das Blut an den Türpfosten war, ging er vorbei. Das Volk Israel erlebte Befreiung aus Ägypten. Wir sehen dies als ein prophetisches Zeichen unserer Erlösung von der Knechtschaft der Sünde. Und Gott fing an, sie aus Ägypten herauszuführen. Ja, das hat was mit Herrschaft zu tun. Schauen uns bitte mal dazu eine Landkarte an. So, das ist die Landkarte. Leider ist sie grafisch nicht so schön. Aber man nimmt das, was man findet. Hier oben geht's los. Ägypten. Und das ist so die ungefähre Route, ungefähr, wo das Volk Israel langgezogen ist auf dem Weg in das verheißene Land. Okay? So. Hier ist Ägypten, ich wiederhole mich. Und hier ist ungefähr das verheißene Land. Da bewegte sich ein Tross von ungefähr 3 Millionen Menschen. 2,5, 3 Millionen Menschen waren zu Fuß unterwegs. Seid ihr dabei? 3 Millionen Menschen machen sich auf, um sich hier nach Kanaan zu bewegen. Und wenn du, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, Mose wärst und du schaust auf 3 Millionen Leute, die du führst, du schaust auf die heutigen Benzinpreise, dann frage ich dich doch einfach mal ganz ehrlich, welchen Weg würdest du denn gehen? Ah? Den kürzeren, ne? Hier? Einfach hier am Meer lang, ne? Lockere Brise, surfen am Abend und dann würden wir uns schnurstracks in das verheißene Land bewegen. Amen? Dann muss Gott ja einen Fehler gemacht haben. Gott macht keine Fehler, dessen sind wir uns sicher und deshalb lesen wir 2. Mose 13, die Verse 17 und 18. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Also die kurze Strecke oben, da wohnen die Philister. Und jetzt kommt die Begründung. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen, den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer, und die Israeliten zogen wohlgeordnet aus Ägyptenland. Karte bitte. So, hier könnt ihr sehen, ne, da steht Englisch, Philister. Gott sagte, ich weiß ganz genau, wo das Volk Israel hin soll. Ja, warum? Weil ich die Ansage mache, wo sie hingehen. Ich bin der Herrscher. Er wusste ganz genau, dass sie aus Ägyptenland in das verheißene Land Kanaan ziehen sollen. Aber er wusste, wer hier wohnt. Und in seiner Herrschaft und in seiner Autorität sagte Gott, ihr zieht dort nicht lang, auch wenn dies der kürzeste Weg ist. Aber das Ziel sollt ihr erreichen. Es geht darum, dass ihr das Ziel erreicht und nicht den kürzesten Weg geht. Warum? Weil Gott sah, dass das Volk Israel durch die Kämpfe der Philister oder mit den Philistern emotional, geistlich angeschlagen werden könnte und sagt, komm, wir gehen wieder zurück. Und das wollte Gott nicht. Gott hatte sehr, sehr gute Gedanken für das Volk Israel. Und Gott, er hat sehr, sehr gute Gedanken für dich. Gott hat gute Gedanken über dich. Er denkt positiv über dich. Er feuert dich an, er steht hinter dir, dass du an dein Ziel kommst. Er weiß, wo dein Ziel ist. Wenn circa 3 Millionen Personen zu Fuß unterwegs sind, ist das deiner Meinung nach der beste Weg? Die große Frage, die wir daraus ableiten, ist, glaubst du, dass Gott mit dir den besten Weg in deinem Leben geht? Glaubst du das? Glaubst du, dass er der Herrscher ist und ganz genau weiß, wo du lang sollst? Einige Geschwister unter uns, die haben vor 5 Jahren noch nicht hier gewohnt. Einige schon 20 Jahre her. Einige 2 Jahre. Glaubst du, dass Gott den besten Weg mit dir geht? Glaubst du, dass er der Herrscher ist? Und weiß, wo du hin sollst? Und weiß, dass du einen anderen Weg vielleicht nicht ertragen würdest in deinem Herzen? Und Gott sagt, es geht mir nicht um den Weg für das Volk, sondern es geht mir darum, dass sie ankommen. Und es geht auch in unserem christlichen Glauben nicht um den Weg. Der Weg ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist jetzt das Ziel. Und es gibt für uns ein klar definiertes Ziel, das Jesus Christus für uns ganz klar dargestellt hat. Gott wusste bereits, wohin er das Volk Israel führen würde. Schilfmeer, die Teilung des Roten Meeres. Ey Leute, das ist ein Grund, wieder umzukehren. Gott wusste, wo das Volk lang gehen würde. Und Gott weiß, wo du lang gehst in deinem Leben. Warum? weil Jesus Christus, dein Erlöser, der Herrscher aller Herrscher ist. Weil er zur Rechten Gottes sitzt und sich um dich kümmert und ganz genau weiß, wo du hin sollst. Das Volk Israel, es ging leider nicht geradeaus. Leider. Sondern in Kurven. Und auch unser Glaubensleben als Kinder Gottes ist normalerweise nicht geradlinig. Leute, wir laufen auch Kurven. Hier ist das Volk Israel eine Kurve gelaufen und wieder am gleichen Ort angekommen. Und kennst du das aus deinem Leben, dass du aufwachst und denkst, boah, hier war ich schon vor 5 Jahren, Mann, wieder am gleichen Ort. Ja? In der Schule würden wir sagen, nachsitzen, ne? Aber Gott weiß, wo dein Leben lang geht. Und auch wenn du mal einen Kreis läufst, weil du vielleicht gesündigt hast und Dinge verbockt hast, hey, er hält dein Leben trotzdem in der Hand und weiß, dass du wieder hier auskommst, um dann ins verheißene Land zu kommen. Gott ist der Herrscher, wenn du ihn Herrscher sein lässt. Was ist dein Ziel? Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dein Ziel ist nicht hier auf Erden. Dein Ziel da oben, das verheißene Land, ist nicht hier. Dein verheißenes Land ist im Himmel. Paulus sagt, wir sind keine Erdenbürger. Unser Ausweis ist nicht von hier. Du bist ein Himmelsbürger. Dann verhalte dich bitte auch so. Ich auch, Ausrufezeichen. Lass uns so verhalten, als ob unser Ziel nicht hier auf Erden ist. Und es wird anfangen, Dinge in deinem Leben zu verändern und durcheinander zu würfeln, weil deine Prioritäten anders werden. Weil es gar nicht mehr darum geht, ein Mercedes CL63 zu fahren von AMG. Ja, was der alles weiß. Hey, es geht nicht darum. Ja, Gott kann dich segnen. Gott möchte dich segnen, auch mit Reichtum. Wir brauchen reiche Christen. Mensch, reiche Christen sind ein Segen Gottes, wenn sie mit dem Reichtum korrekt umgehen. Wir dürfen reich sein, aber es ist kein Ziel. Unser Ziel ist, im Himmel anzukommen, bei dem Herrscher aller Herrscher, unsere Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Und da ist es jetzt erstmal sekundär, was du die 60, 80 Jahre hier machst. Es kommt darauf an, was du die Ewigkeit machst. Lass dich nicht täuschen. Dein Bürgerrecht ist nicht hier. Dein Bürgerrecht ist im Himmel. 2. Mose 16, die Verse 1 bis 5. Nicht weiterklicken, bitte. Von Elim brachen sie auf, ne? Das Volk Israel geht weiter. Und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tage des 2. Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Wer von uns kommt aus einem Land, wo Wüste ist? Wer kommt aus einem Land oder lebte schon einmal in einem Land, wo eine Wüste ist? Aus welchem Land? Irak. Warst du schon mal in der Wüste? Nein? Wer von euch war schon mal in der Wüste? Ich frage mal Martin. Martin, warst du schon mal in der Wüste? Ja? Was ist das Problem in der Wüste? Ja. Danke. Gibt auch kein Aldi da. Ne? Noch nicht, ja. Guter, das war witzig. Das war gut. Okay, wir konzentrieren uns. Helles Leben in der Wüste ist hochgradig problematisch. Ja? Das ist da tagsüber sau heiß und nachts schweinekalt. Ja? Da gehst du nicht eben zu Meckes, wenn du Hunger hast, und auch nicht zu Aldi, um Wasser zu kaufen. Ja? Da hast du in der Wüste hast du ein strukturelles Problem. Ja? Und was macht Gott? Er geht mit ungefähr 3 Millionen Menschen in die Wüste. Gute Idee. Und du wolltest die Menschen davor bewahren, dass sie entmutigt werden, um wieder nach Hause zu gehen? Nach Hause, nach Ägypten zurückzukehren? Deshalb sollten sie nicht mit den Philistern kämpfen, dann führst du 3 Millionen Menschen durch die Wüste? Hey, und unser Aspekt von heute ist, dass Gott unser Herrscher ist. Gott ist der Herr. Wo der Herr dich in deinem Leben langführt, ist er Herr. Und er versorgt dich, egal wo du bist. 2. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Woanders reden sie auch über Gewürze und Knoblauch. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Am 6. Tage aber wird es geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Gott sagt, die murren, aber ich versorge sie. Ja? Und ich bin mal etwas mutig und sage, hey, wenn dir irgendetwas nicht gefällt in deinem Leben, dann hab die Offenheit, mit Gott darüber zu reden. Ja? Weil er weiß es sowieso. Also bring gerne auch mal dein Unverständnis vor den Herrn und sag, Herr, mit Ehrfurcht und Furcht des Herrn stehe ich vor dir, aber ich verstehe diese Dinge in meinem Leben nicht und ich bitte dich, dass du entweder zu mir redest oder Dinge veränderst. Du darfst mit Unverständnis zu Gott kommen. Rede mit ihm. Er weiß sowieso alles. Gott sagt, ich versorge mein Volk jeden Tag mit Manna. Wo er dich hinstellt, wird er dich versorgen. Er kennt das Ziel deines Lebens. Und jetzt schauen wir an, was unser Teil ist, was der Teil des Volkes Israel damals war. Es gab für sie 2 Regeln bei der Versorgung mit Manna. Manna, ne? Vom Wort Manhu, was ist das? Erste Regel, immer nur für einen Tag sammeln. Ne? Du darfst nur so viel mitnehmen, wie du für diesen Tag brauchst. Und einige Israeliten haben das ausprobiert und haben mehr gesammelt und dann ist es am nächsten Tag verfault und es waren Maden drin. Ne? So. Erste Regel. Gott versorgt dich jeden Tag neu. Hey, Jesus ist der Herrscher des Universums. Er versorgt dich jeden Tag neu. Er überwand den Tod, um der Herrscher zu sein, um dich zu versorgen. Mit allem, was du brauchst. Und er entscheidet, was du brauchst, nicht du. Erste Regel, immer nur für einen Tag sammeln. Was musst du investieren in dieser Situation? Glauben. Du musst glauben, dass morgen wieder Manna da ist. Dass du morgen wieder fegen kannst und essen kannst. Das musst du glauben. Wenn du es nicht glaubst, wirst du doppelt so viel einsammeln oder alles, was du kriegen kannst und hast anschließend dein Haus voll Maden oder dein Zelt. Du musst glauben, das ist dein Job. Du musst Gott vertrauen. Hey, ich danke dir dafür, dass ich jeden Morgen deine Gnade und deine Barmherzigkeit in meinem Leben erneuert. Amen. Manna. Erste Regel, jeden Tag sammeln. Zweite Regel, freitags, dem Tag vor dem Sabbat, sammelst du nicht für einen Tag, sondern für zwei. Und am Sabbat hältst du die Füße still und du gehst nicht arbeiten und du gehst nicht sammeln. Was ist die Herausforderung? Du musst wieder glauben. Du musst wieder glauben, denn du hast es ja vorher ausprobiert. Du hast es ja vorher ausprobiert. Ja, als kein Nachbar geguckt hat, hast du einfach mehr gesammelt. Und dann hast du es in dein Zelt genommen montags und am Dienstag war es am Verfaulen. Ja? Und jetzt sagt Gott, sammel doppelt. Und du sagst, kenne ich schon, verfault. Und die zweite Regel ist, ich vertraue Gott wieder. Ich glaube seinem Wort. Und Gott sagt, sammel und du wirst haben am nächsten Tag und plötzlich verfault das Ding nicht. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber das ist Wahnsinn. Das ist der Hammer. Gott spielt mit Regeln. Wenn du da zu viel nimmst, fault es. Aber am anderen Tag nicht. Und in jeder Situation musst du glauben. Und die zweite Regel, ich glaube, sie will uns als Kindern Gottes etwas sagen. Halte am Sabbat oder am Sonntag einfach mal die Füße still und arbeite nicht. Warte darauf, dass Gott dich versorgt und dass er dir einfach gibt, weil er versprochen hat, dich zu versorgen. Lass grundsätzlich in deinem Leben einfach mal den Herrn wirken, statt immer nur selber zu malochen. Gott kann in wenigen Momenten mehr tun, als ich in allen meinen Lebenstagen. Gott ist Gott, Gott ist der Herrscher. Es geht um zwei Regeln, über die Gott das Volk Israel versorgt und beide müssen vom Volk im Glauben beantwortet werden. Gott sagt, er versorgt. Und ich schließe ab mit Matthäus 28, Vers 20. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das ist aus dem großen Missionsbefehl. Und dann sagt der Herrscher aller Herrscher, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich bin bei dir bis zum Ende der Welt. Nochmal die Landkarte bitte. Wenn hier der Moment deiner Bekehrung ist, wo du verstanden hast, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist und dich von deinen Sünden erlöst hat, und hier oben dein verheißenes Land ist, das ist wo? Im Himmel, ja, nicht hier auf Erden. Dann sagt Jesus Christus, der Herrscher über alle Herrscher, der Chef des Universums, sagt, auf diesem Weg, den er ganz genau weiß, wo du lang gehen sollst, weil die andere für dich bessere Route vielleicht doof und gefährlich ist, sagt er, ich bin bei dir jeden Tag, auch auf einer Ehrenrunde, bis zum Ende dieser Welt. Das ist unser Jesus Christus, der für uns gestorben und von den Toten auferstanden ist. Amen. Wir möchten an dieser Stelle zusammen das Abendmahl feiern, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, sein Blut vergossen hat, sein Leib hat zerschlagen lassen, damit uns Vergebung und Heilung und Wiederherstellung zur Verfügung stehen, damit uns das ewige Leben zur Verfügung steht und wir Himmelsbürger werden können. Daran erinnern wir uns. Grant, sehe ich dich? Möchtest du was spielen, Bruder? Ich weiß nicht, wenn es jetzt zu kompliziert ist, machen wir das ohne Hintergrund. Ist das angeschlossen? Ich lese die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11, den Versen 23 und 26. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Und wenn du weißt, dass Jesus Christus dein persönlicher Erlöser ist und dir deine Schuld vergeben hat, dann lade ich dich dazu ein, am Abendmahl teilzunehmen. Vorher sagt der Korintherbrief, wir sollen uns selber prüfen. Ja, du sollst dich prüfen, und zwar über die Frage, ob du glaubst, was du zu dir nimmst. Glaubst du, dass Jesus, der für dich gestorbene und auferstandene Sohn Gottes ist, dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen und am Abendmahl teilzunehmen. Wir möchten dies wieder so machen, dass ihr bitte in der Mitte nach vorne kommt und wenn möglich an den Seiten zurückgeht. Ihr nehmt den Kelch und das Brot mit an den Platz und dann nehmen wir zusammen das Abendmahl ein. Dieses Brot ist heute von Familie Harder extra gemacht worden. Das soll so Manna-Style sein. Ja? Worauf das basiert, fragt ihr sie nach dem Gottesdienst. Vielen Dank für eure Mühe. Vater, wir danken dir heute Morgen für deinen Leib, den du für uns hingegeben hast. Danke dir dafür, dass du deinen Leib nicht verschont hast, sondern dass du ihn hast zerschlagen lassen für uns, damit uns Heilung wird an Leib, Seele und Geist. Wir gesund sein dürfen. Herr, denn du willst, dass wir gesund durch dieses Leben laufen, hin zu unserem himmlischen Wohnort. Ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass wir uns daran erinnern dürfen, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Nimm das Brot als den Leib Jesu. Wenn ihr regelmäßig in der Gemeinde seid, schon längere Zeit, dann wisst ihr, dass ich einen neuen Lieblingsvers entdeckt habe für das Blut, an das wir uns erinnern. Und es ist Psalm 116, Vers 13. Ich liebe ihn. Da steht: Als Dank für die Rettung will ich beim Festmahl den Becher erheben und den Namen des Herrn ausrufen. Und nun die Erklärung dazu der neuen Genfer Übersetzung. Beim gemeinsamen Festmahl im Tempelhof hob der Errettete einen Becher mit Wein zur Ehre Gottes empor und bekannte dabei, dass er seine Rettung ihm allein verdankte. Und wir erheben heute symbolisch das Blut Jesu und wir rufen aus, wir verdanken unsere Errettung alleine unserem auferstandenen Herrn Jesus Christus und wir danken dir dafür und feiern dich, Herr Jesus, dass du dein Blut für uns vergossen hast und dass du nicht nur den Tod überwunden hast, sondern aufgefahren bist in den Himmel und dort herrscht. Herrscht über das ganze Universum und über unser individuelles Leben. In diesem Sinne erinnert euch an das Blut, das Jesus Christus für dich am Kreuz vergossen hat. Freut ihr euch? Seid ihr begeistert? Schön, wenn das so innere Freude ist. Wir danken dir, Herr Jesus.